Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Einer besonderen Folge, weil es jährt sich wieder der Tag der seltenen Erkrankungen. Das ist ja eigentlich auch der seltenste Tag im Jahr, nämlich der 29. Februar. Allen, denen das Phänomen des Schaltjahres bekannt ist, die werden verstehen, dass nicht jedes Jahr der 29. Februar sein kann. Deswegen ist auch dieses Jahr wieder einmal der 28. Februar der Tag der seltenen Erkrankungen. Und ich begrüße jetzt im Vorlauf und in Vorbereitung auf den Tag der seltenen Erkrankung meinen lieben Freund Martin Möcke. Hallo.
Hallo, lieber Daniel.
Nun haben wir ja schon seit einigen Jahren eine Mission.
Unsere Awareness-Kampagne hier.
Genau, unsere weit ausgerollte Awareness-Kampagne mit Podcast, mit Büchern, mit vielen anderen Dingen. Deswegen ist für uns beide natürlich der Rare Disease Day auch ein besonderer Tag. Auch in diesem Jahr. Ich glaube, vielen von euch ist schon klar, worum es geht. Also seltene Erkrankungen, klar, das klingt erstmal nach medizinischen Randphänomenen und Einzelschicksalen. Wir beide wissen aber, ne, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, wird relativ schnell klar, selten sind viele, weil ja weltweit Millionen Menschen mit Diagnosen leben, die Laien kaum aussprechen können. Und der Rare Disease Day, der Tag der seltenen Erkrankungen, ist deswegen so wichtig, weil man da diejenigen ins Rampenlicht stellt, die im Gesundheitssystem leider heute auch noch oft viel zu häufig übersehen werden. Also es geht um Sichtbarkeit, natürlich auch um Forschung, dass die Forschung noch mehr Budget bekommt und damit verbunden.
Naja, und aber auch die Community tut halt ziemlich viel mittlerweile, ne? Also es gibt ja weltweit ganz, ganz viele Aktionen immer rund um den Tag der seltenen Erkrankung. Beispiel diese Global Chain of Lights, ne? Also wo Gebäude oder Monumente dann in den Rare Disease Farben dann beleuchtet werden. Das ist halt ein starkes Bild, was man damit erzeugt und auch dadurch dann halt auch Aufmerksamkeit weltweit erregt, aber halt auch, das ist immer ganz, ganz aufregend, weil um den Tag der seltenen Erkrankung dann halt ganz, ganz viel auch in der Presse zu dem Thema ist, dann wird's kurz mal wieder, ja, behandelt, das Thema, aber dann wieder über das Jahr vergessen. Und das versuchen wir beide ja möglichst zu verhindern, indem wir immer wieder auf die seltenen Erkrankungen im gesamten Jahr natürlich hinweisen.
Ja, absolut. Du hast jetzt gerade, fangen wir mal mit dem leichten, schönen Thema an, du bist gerade eingestiegen, die Global Chain of Lights. Also es findet ja einfach am 29., dem seltensten Tag im Kalender, oder halt in Nichtschaltjahren wie in diesem Jahr, am 28. Februar finden ja ganz viele Dinge statt, die jetzt nicht nur wirklich auf die negativen Aspekte der seltenen Erkrankung, die ja zahlreich sind, hinweisen und abzielen, sondern wirklich auch das Ganze mit einer Lebendigkeit und auch einer Leichtigkeit füllen sollen. Ne? Zum Beispiel werden weltweit berühmte Gebäude in den Farben Pink, Grün, Blau und Lila beleuchtet. Ne? Global Chain of Lights, Farbe bekennen. Ja, was könnte das sein? Empire State Building, Kolosseum in Rom. Aber, das finde ich ganz toll, auch ihr da draußen könnt Farbe bekennen und an der Global Chain of Lights teilnehmen, wenn ihr ein Zeichen weltweiter Solidarität mit den Betroffenen von seltenen Erkrankungen setzen wollt. Am 28. Februar, in ein paar Tagen, um 19 Uhr, wäre es toll oder seid ihr angehalten und aufgefordert und eingeladen, euer Zuhause, am besten natürlich sichtbar, also sprich Fenster oder so, in den Farben des Rare Disease Day erstrahlen zu lassen. Das könnt ihr mit Kerzen machen, mit bunter Deko, mit Disco-Lichtern, mit Social-Media-Filtern natürlich auch, wenn es um die Online-Sichtbarkeit geht. Also eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es werden auch wieder Zebras angemalt dieses Jahr. Im Übrigen auch online, könnt ihr euch auch mal schlau machen. Und mit eurem ganz persönlichen Lichtpunkt beteiligt ihr euch natürlich an der Aufklärung und zeigt Solidarität mit, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 300 Millionen Betroffenen weltweit.
5% der Weltbevölkerung. Ne?
Wahnsinn. Also so viel zum Thema selten. Wenn ihr Infos und Anleitungen zu dieser Aktion braucht, dann geht auf www.rarediseaseday.org. Da findet ihr alle weiteren Informationen zu dieser tollen Aktion.
Wir wollen uns ja noch mal ein bisschen damit beschäftigen, was seltene Erkrankungen sind und wen das überhaupt betrifft. Dass wir hier auch noch mal ein bisschen die Leute, die jetzt vielleicht neu dabei sind, auch noch mal abholen und vielleicht auch noch mal ein paar wissenswerte Fakten dann einbauen.
Genau.
Die zeigen, warum dieses Thema so wichtig ist.
Ich habe auch noch ein paar Fragen an dich tatsächlich.
Ja, frag mal.
Starte doch einfach mal in die Grammatik. Erklär noch mal ganz kurz die wichtigsten Fakten zu seltenen Erkrankungen.
So wie ich das immer bei den Studierenden mache.
Was sind seltene Erkrankungen und wen betrifft das, Professor Dr. Mücke?
Also eine Erkrankung gilt in der Europäischen Union als selten, wenn sie nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen betrifft. Und es gibt über 6.000, also wenn man sich aber mal anguckt, das sind schon aktuell mehr als 10.000 seltene Erkrankungen, die bekannt sind.
Wow.
Und in der Summe sind allein in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen.
Mhm.
Prominentes Beispiel für das Engagement, wir sagen ja die ganze Zeit auch Awareness, 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 ist die Eva-Luise und Horst Köhler Stiftung.
Mhm.
Und der ehemalige Bundespräsident und seine Frau.
Der leider verstorben ist vor kurzem.
Genau, die setzten sich seit Jahren für die Erforschung dieser Weisen der Medizin auch ein, weil ihre eigene Tochter von einer seltenen Netzhauterkrankung betroffen ist.
Ah,
deswegen
okay.
Halt auch dieses starke Engagement für dieses Thema.
Mhm.
Und ohne diese Menschen würde es natürlich auch viele, viele Aktionen, die wir so im Rahmen der seltenen Erkrankung dann machen, gar nicht geben. Und deswegen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an
die Stiftung
Eva Luise und Horst Köhler und die gesamten Mitarbeiter der Stiftung.
Ja, fantastisch, auf jeden Fall. Wichtiger Aspekt, haben wir ja auch schon oft besprochen, ist ja die langwierige Diagnose, die oft eine Odyssee gleicht. Führ uns doch da auch nochmal durch.
Ja, also im Durchschnitt dauert es bei Erwachsenen 5 bis 7 Jahre, bis Betroffene dann halt eine korrekte Diagnose erhalten. Viele Patienten werden jahrelang fehldiagnostiziert oder auch psychosomatisch dann abgestempelt, während die Symptome oft dann auch einfach genetisch bedingt sind und immer weiter fortschreiten.
Mhm.
Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dran zu bleiben und den Weg zur Diagnose möglichst abzukürzen, weil damit natürlich auch mögliche Therapieoptionen ja bei so einer langen Leidenszeit sonst ausgeschlossen werden.
Ne? Ja, und Leidensdruck zu lindern, im Zweifelsfall Lebenserwartung auch positiv zu beeinflussen. All diese Dinge. Jetzt habe ich schon erwähnt, es gibt eine Aktion schon länger, in der Zebras bunt angemalt werden.
Keine echten Zebras, bitte, ne?
Naja, das wäre ja noch schöner.
Nicht, dass wir alle in den Zoo gehen und dann da
mit
Pinsel und Farbe und Spraydosen die haben.
Warum Zebras?
Ja, also in der Medizin lernen Studenten diesen schönen Satz, wenn du Hufgeklapper hörst, denke an Pferde, nicht an Zebras.
Das ist ein abgewandelter Slogan, ne?
Genau.
Da gab es einen amerikanischen Wissenschaftler und Mediziner, der hat, glaube ich, gesagt, wenn du Hufgeklapper hörst, denk an Pferde, ne? Also da ging es halt allgemein um Diagnostik. Er gesagt hat, das denke immer ans Naheliegendste und das ist bei den seltenen Erkrankungen ja genau der falsche Weg. Da soll man ja dann durchaus mal um die Ecke denken und deswegen nicht an Pferde denken, sondern an Zebras.
Genau, und du hast es schon gesagt, das Sprichwort kommt ja aus den späten 1940er Jahren von dem Professor von der University of Maryland, Dr. Theodore E. Woodward.
Ah, Woodward.
Dem wird das halt zugeschrieben.
Mhm.
Und er soll es zu den Interns, also den Studierenden, gesagt haben, in der Form, when you hear hoofbeats behind you, don't expect to see a zebra.
Okay, gut, und das machen wir aber jetzt, wenn es um die Seltenen geht, anders. Du hast gerade die genetische Komponente erwähnt, die spielt ja eine wirklich riesige Rolle.
Ja.
Führ uns mal durch, wie viele seltene Erkrankungen haben einen genetischen Ursprung?
Also rund 80% der seltenen Erkrankungen sind vermutlich genetisch bedingt und zeigen sich oft bereits dann auch im Kindesalter.
Mhm.
Und deswegen ist halt auch die Humangenetik ein wichtiger Partner im Bereich der Medizin rund um die seltenen Erkrankungen.
Jetzt haben wir über die Diagnostik gesprochen und auch über die Genetik. Reden wir mal über die Therapie. Du hast vorhin schon erwähnt, seltener Kranken werden die Weisen der Medizin genannt. Also da geht es nicht um Weisheit, sondern tatsächlich um Waisenhäuser, Waisenkinder, weil die ja Forschung und auch die Industrie lange Zeit kaum Interesse an der Entwicklung von Medikamenten hatte, weil der Markt schlicht zu klein.
Genau. Ne? Ja, ja.
Spricht man ja auch im Zusammenhang mit Medikamenten, die es ja durchaus gibt, wenn auch nicht viele, auch von Orphan Drugs, also Orphan für Waisen. Ne? Kannst du dazu was sagen? Wie viel Prozent der seltenen Erkrankungen können medikamentös überhaupt behandelt werden?
Ja, also für 95% der seltenen Krankheiten gibt es halt kein spezielles Medikament, aber Medikamente, die halt auch die Symptome vielleicht reduzieren. Ne? Also, aber die Heilung ist nur wenigen Medikamenten zugeschrieben.
Ne? Also da muss noch ganz viel passieren. Ne? Also deswegen auch jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Tag der seltenen Erkrankung nochmal auch der Aufruf an alle, also auch an die Politik, die ja maßgeblich auch dazu beiträgt, dass Forschungsgelder vergeben werden an Universitäten, dass man da noch mehr forscht. Weil ich finde 5% relativ wenig. Ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben, oder Martin?
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, das finde ich ganz interessant. Mhm. Ich habe hier so Zahlen von 2024 gesehen, wie Orphan Drugs halt zugelassen werden in der Europäischen Union. Und die Analyse zeigt 2911 Orphan Designation Anträge bei der EMA, also der Europäischen Medikamentenbehörde. Ne? Mhm. Davon 2015 sind aktiv,
okay.
857 sind zurückgezogen worden oder abgelaufen und 39 sind abgelehnt worden. Also es sind schon einige Medikamente auch unterwegs, ne, in dem Bereich.
Ja.
Spannend.
Also ja, wirklich spannend. Ich glaube, dass ja auch tatsächlich die technologische Entwicklung auch ein Thema KI und auch im Hinblick auf die genetische Diagnostik ja auch dazu beiträgt, dass man da vielleicht noch, ja, wie sagt man das am besten, treffsicherer wird und vielleicht dadurch auch nochmal spezifischer forschen kann, ne? Könnte ich mir vorstellen. Hm. Jetzt gibt es ja diesen Begriff Off-Label, den ich schon ein paar Mal gehört habe. Mhm. Was bedeutet das?
Beim Off-Label, also man spricht von Off-Label, wenn Medikamente nicht ganz spezifisch für eine seltene Erkrankung oder eine Erkrankung zugelassen sind. Ne? Also ein Arzneimittel wird außerhalb seiner Zulassung angewendet, zum Beispiel eine andere Indikation, eine andere Altersgruppe oder andere Dosierung, andere Applikationswege vielleicht oder andere Therapiedauer, ne? Als sie in der Fachinformation halt auch aufgeführt ist.
Das heißt, da behilft man sich im Hinblick auf die geringe Prozent, den geringen Prozentsatz der tatsächlich für die entsprechende Krankheit zugelassenen Medikamente dadurch, dass man vorhandene Mittel nutzt, die aufgrund ihres Wirkmechanismus auch bei seltenen Diagnosen helfen können, kann man das so?
Ja, nicht nur. Also das ist halt, spielt halt bei den seltenen Erkrankungen eine große Rolle, also der Off-Label-Use. Für viele seltene Erkrankungen gibt es halt keine zugelassene Therapie und dann wird auf plausible Wirkprinzipien dann oder kleine Studien oder Registerdaten und Expertenerfahrungen dann zurückgegriffen. Also das ist dann oft eine, man nennt das dann Evidence-Gap-Problem. Also nicht, weil es egal wäre, sondern weil klassisch große Phase 3 Studien einfach schwer sind und nicht durchgeführt werden bei diesen Patientengruppen dann auch. Ne?
Mhm. Sag mal, jetzt spielt ja bei der medikamentösen Behandlung auch Geld eine riesige Rolle. Ne? Und da natürlich dann auch direkt die Frage nach der Kostenübernahme. Kannst du mir sagen oder uns sagen, was für Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Krankenkasse in Deutschland für so eine unter Umständen sehr kostenintensive Behandlung bereit ist zu zahlen?
Ja, also damit die Krankenkasse in Deutschland zahlt, müssen halt drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Nummer eins, also Schwere der Krankheit, also sie muss lebensbedrohlich oder chronisch schwerwiegend sein. Zweitens, sie muss alternativlos sein, also es gibt keine zugelassene Therapie auf dem Markt, die halt spezifisch dann dafür da wäre.
Das wäre dann jetzt bei den Off-Label-Medikamenten, ne? Zum Beispiel der Fall.
Genau, bei den Off-Label-Medikamenten. Und drittens, die Erfolgsaussicht muss halt gegeben sein. Ne? Also es liegen wissenschaftliche Daten vor, die einen Behandlungserfolg wahrscheinlich machen.
Was sind die Probleme in der Praxis? Klingt jetzt erstmal gut, was du mir gesagt hast.
Ja, die Probleme, also A, die Bürokratie. Oft müssen dann halt diese Einzelfallanträge dann bei den Krankenkassen gestellt werden. Das kostet einfach viel Zeit.
Mühsam.
Und Nerven, ja. Dann das Thema Haftung natürlich auch, weil die Zulassung fehlt, trägt dann der Arzt ein höheres Haftungsrisiko bei Nebenwirkungen.
Okay.
Und drittens dann halt das Thema Unsicherheit. Also die Krankenkassen lehnen Anträge oft im ersten Schritt ab, was für Patienten dann entsprechend auch einen Zeitverlust bedeutet.
Ja, das sind Herausforderungen. Lass uns mal weiter über Herausforderungen sprechen, aber auch über Hoffnung. Wie siehst du denn die Zukunft? Welche Herausforderungen siehst du im Bereich seltener Erkrankungen und welche Hoffnungen gibt es auch gerade in der Diagnostik, aber auch in der Therapie?
Also wir haben halt auch massive Fortschritte, also was das Thema Gentherapie oder CRISPR beispielsweise angeht, also die Genschere. Ne? Also die modernen Genscheren bieten halt auch mittlerweile erstmals die Chance, die Ursache einer Krankheit direkt an der DNA, also an der Basis zu korrigieren. Ein Beispiel ist hier die spinale Muskelatrophie, ne? Wo das halt tatsächlich auch schon in der Realität eingesetzt wird. Mhm. Ein weiterer Punkt ist KI in der Diagnostik. Du hast es vorhin ja schon kurz angesprochen. Also Algorithmen können heute schon Gesichtszüge oder Gendaten scannen und Muster erkennen, die selbst wir als Spezialisten nicht sehen. Ne? Mhm. Und deswegen ist die KI da schon eine Art Game Changer. Und dann halt das Thema der Vernetzung. Mhm. Also durch das Internet finden sich Betroffene weltweit in Foren natürlich auch zusammen. Das Thema Schwarmintelligenz spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Das ersetzt oft das fehlende Wissen auch lokaler Hausärzte oder Fachärzte und wird immer mehr genutzt.
Das muss man aber auch nochmal highlighten. Ne? Ich glaube, die Kommunikation ist ja total wichtig und auch vielleicht so ein bisschen, ja, die Einstellung auch von Ärztinnen und Ärzten. Also ruhig auch mal hinhören, wenn der Patient oder die Patientin sich dazu äußert, weil man kann schon davon ausgehen, dass jemand, der sich sehr intensiv mit seinen Symptomen auseinandersetzt, durchaus auch einen Wissensvorsprung hat in manchen Bereichen,
oder? Ja, definitiv, ja.
Du hast ja auch mal mir privat erzählt, dass du durchaus auch Patientinnen und Patienten hast, die eigentlich fast schon mit der richtigen Diagnose zu dir kommen.
Ja, also man muss die Patienten halt auch ernst nehmen und die Gedanken und Ideen halt mit aufnehmen und mit in den Diagnoseprozess einschließen.
Ja, und vor allen Dingen auch immer im Kopf behalten, da sitzt halt jemand, dessen Ungewissheit und auch die soziale Isolation, die diese Ungewissheit hervorruft, schwer wiegen. Also das ist ja wirklich lebenseinschränkend. Nicht nur die Symptome, die körperlichen Symptome, sondern auch das Gefühl, sich halt vom System im Stich gelassen zu fühlen. Das muss man, glaube ich, sowohl als Sachbearbeiter bei einer Krankenkasse als auch als Ärztin oder Arzt immer im Hinterkopf behalten. Ne?
Ja.
Das ist die psychologische Komponente. Ne? Also man verliert halt häufig durch eine seltene Erkrankung auch seine sogenannte Normalbiografie. Ne?
Ja.
Wie siehst du das denn? Das ist ja wahrscheinlich für dich auch begrüßenswert, dass Betroffene zu Experten ihrer eigenen Krankheit werden, oder?
Naja, sie setzen sich ja täglich damit auseinander. Sie versuchen halt viel an der eigenen Situation zu ändern. Und das funktioniert halt nur, wenn sie selber sehr gut informiert sind. Und dadurch werden sie natürlich auch zu den Experten. Und man lernt dadurch natürlich auch unheimlich viel vom Patienten. Mhm. Und das ist für mich in der Praxis halt auch immer ein tägliches Geschenk, das zu sehen und darüber da mitzulernen.
Ja, wie gesagt, da bist du aber auch ja wirklich, ja, bist da schon auch eine Ausnahme. Ne? Und natürlich durch deine Spezialisierung, aber natürlich auch durch deine besondere Empathie, dass du da halt auch immer die Psyche so mitdenkst. Das ist ja leider
sehr nett von dir, Daniel.
Nee, aber
jetzt müssen wir den Podcast aufhören. Du hast alles gegeben.
Ernst gemeintes Kompliment.
Ja, danke.
Ich glaube, wichtig ist auch nochmal so im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven. Präzisionsmedizin ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ne? Also Trend geht weg von one size fits all hin zu Medikamenten, die halt exakt auf das genetische Profil zugeschnitten sind. Das hattest du ja gerade auch schon erwähnt.
Ja.
Da spielt ja diese ganze genetische Aspekt eine große Rolle.
Ja.
Die Zentren für seltene Erkrankungen.
Genau, mehr als 30 haben wir mittlerweile in Deutschland, ne? Also an den großen Universitätsstandorten.
Wo auch halt das Tolle ist, dass da interdisziplinär und multidisziplinär gearbeitet wird, die Neurologen, Genetiker, Internisten, genau. Kardiologen alle an einem Tisch sitzen und sich austauschen zu speziellen Krankenakten. Also ich finde eigentlich, wir haben jetzt eine ganz gute Mischung gefunden aus nochmal Leute reinzuholen, die zwei, drei, die es noch nicht wissen, von unseren Zuhörerinnen. Und auch einfach nochmal vielleicht ein paar neue zusätzliche Aspekte zu beleuchten, die wir selbst in den, das sind jetzt schon 5 Jahre, ne, glaube ich, in den 5 Jahren unserer Zusammenarbeit noch nicht ausreichend gewürdigt haben. Martin, was machst du denn dieses Jahr am 28. in diesem Jahr am Tag der seltenen Erkrankung? Außer deine Disco-Kugel anzuschalten natürlich.
Nee, wir werden auf jeden Fall wieder was Richtung Awareness-Kampagne machen. Also rund um den Tag der seltenen Erkrankung auf jeden Fall. Vielleicht machen wir beide ja was zusammen auch noch.
Boah, würde mich freuen.
Mal gucken, vielleicht fällt uns noch was ein.
Ja.
Spontan.
Finde ich gut. Der Tag der seltenen Erkrankung zeigt uns, also Medizin ist mehr als nur die Behandlung von Volkskrankheiten, ne? Also es geht einfach auch um das Recht jedes Menschen auf eine Diagnose und damit auch wenn das jetzt etwas hochtrabend klingt, die Würde jedes Einzelnen. Das finde ich ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben. Wer mehr erfahren oder unterstützen möchte, ich habe euch schon vorhin einen Link genannt, da ging es spezifisch auch um diese Aktionen am Tag der seltenen Erkrankung. Grundsätzliche Infos, generelle Basisinformationen findet ihr auch bei Organisationen wie der wundervollen Achse, Achse e.V., dem Dachverband aller Selbsthilfegruppen, die sich den seltenen Erkrankungen widmen. Bleibt neugierig und achtsam. Ne? Ihr denkt dran, manchmal ist das Hufgeklapper eben doch kein Friese oder Lipizzaner oder ein anderes Pferd, sondern ein gestreiftes, afrikanisches, ein Zebra.
Genau, und in dem Sinne wünsche ich dir und mir und allen draußen einen schönen Tag der seltenen Erkrankung.
Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz schönen 25. haben wir heute, glaube ich, weiß gar nicht. Auf jeden Fall einen schönen Tag. Liebe Grüße.
Dir auch. Bis dann. Ciao, Daniel.
Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.